Heute bei «Apropos» die außerordentliche Session zur Credit Suisse. 3 Tage lang diskutiert das Parlament die Übernahme von der Credit Suisse durch die UBS. Angefangen hat die Session mit grossem Widerspruch zwischen Ständerat und Nationalrat. Die kleine Kammer sagt Ja zu dem Kredit für die UBS, die grosse Nein. Wirklich entscheiden können National- und Ständerat dabei aber nicht. Stattdessen geht es darum, Druck abzulassen, im Ärger ein Ventil zu geben.
Auch ich habe sehr viel mehr Hochachtung vor einem ordinären Bankräuber. Er nimmt ein beträchtlich höheres unternehmerisches Risiko in Kauf als all diese Klugscheisser der Bahnhofstrasse und der Wall Street.
Warum das trotzdem grosse Bedeutung hat, das erzählt uns heute Fabian Renz. Er ist Bundeschef von Tamedia und ist jetzt zu Gast bei «Apropos» im Deich-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Fabian.
Hoi Philipp.
Fabian, wir fangen mit Staatskunde an. Wie selten ist so eine außerordentliche Session?
Sie ist technisch gesehen nicht so wahnsinnig selten. Also es ist auch nicht so eine grosse Hürde, um sie einberufen. Also es langt, wenn ein Viertel von einer Ratskammer oder auch der Bundesrat so eine außerordentliche Session verlangt. Was ungewöhnlich ist bei dieser außerordentlichen Session zur CS, ist, dass sie außerhalb von der regulären Sessionszeit stattfindet. Also normalerweise trifft sich das Parlament 4-mal im Jahr für jede Woche zu ordentlichen Sessionen. Und wenn es irgendein brennendes Thema gibt, dann kann es sein, dass eine Fraktion oder auch mehrere Fraktionen findet, wir wenden eine außerordentliche Session zu dem und dem brennenden Thema. Dann ist es so, dass man dann einfach einen Nachmittag oder einen Vormittag lang im Rahmen von der ordentlichen Session gesondert über das Thema debattiert, Vorstöße behandelt, die im Zusammenhang mit dem Thema eingereicht worden sind. Wie gesagt, das kommt relativ oft vor. Was dem speziell ist, eben, es findet außerhalb von der regulären Sessionszeit statt. Also man hat jetzt das Parlament extra für den Dienstag und die folgenden 2 Tage aufgeboten. Das hat es effektiv schon relativ lange nicht mehr gegeben, beziehungsweise es ist in diesem Jahrhundert erst 2-mal vorgekommen. Das eine Mal nach der Swissair-Krise in den Nullerjahren und das andere Mal nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie 2020. So gesehen ist das schon ein spezielles Ereignis, das wir jetzt hier beobachten.
Meistens geht es um Krise, auch im aktuellen Fall. Was wird genau beschlossen während den 3 Tagen jetzt in Bern?
Es gibt ein Hauptgeschäft und mehrere Nebengeschäfte. Das Hauptgeschäft, das ist technisch gesehen ein Nachtrag zum Bundesbudget 23. Also das sind die berühmt-berüchtigten 109 Milliarden Sicherheitsgarantien im Zusammenhang vor Übernahme von CS durch die UBS. Also die Sicherheiten, die der Bundesrat gesprochen hat, um die Fusion, die Rettung von dieser Grossbank von CS überhaupt erst möglich zu machen. Denn die erwähnten Nebengeschäfte, das sind eine Reihe von Postulaten. Also das Postulat ist die unverbindlichste Form von parlamentarischem Vorstoss. Im Normalfall werden Berichte gefordert mit einem Postulat. Das ist jetzt hier auch der Fall. Also es gibt ganz viel, wo die Parteien jetzt prüfen lassen wollen im Zusammenhang mit neuen Bankenregeln. Die alten, die haben jetzt offenkundig nicht richtig funktioniert, beziehungsweise sie haben eben die Staatsrettung vor CS nicht können verhindern, oder beziehungsweise man muss nicht die Rettung verhindern, aber sie haben wie nicht verhindern können, dass der Fall eintritt, dass jetzt die CS gerettet werden muss. Das heisst, da lässt man jetzt verschiedenes prüfen im Rahmen von so Postulat. Man lässt auch prüfen, ob es möglich ist, die Verantwortlichen bei der CS zur Rechenschaft zu ziehen und. Aber wie gesagt, da wird der Bundesrat einen Auftrag fassen, zum Bericht vorlegen. Die zuständige Bundesrätin Karin Keller-Sutter, die hat schon kommuniziert, dass das möglicherweise so ein Jahr etwa gehen wird, bis man dann da Ergebnis vorlegen wird. Also die wichtige Sache in dem Sinn ist ganz klar der Milliardenkredit.
Indirekt ist das Parlament ja schon mal gefragt worden zu diesem Kredit, und zwar in der Form von der Finanzdelegation. Da ist eine kleine Gruppe aus beiden Räten, die an diesem ominösen Sonntag, wo es um die Rettung von der CS oder besser gesagt um die Fusion gegangen ist mit der UBS, zu diesem Kredit befragt worden ist und Ja gesagt hat. Warum muss das Parlament jetzt nochmal Ja sagen?
Ich habe es am Anfang kurz erwähnt, es ist technisch gesehen ein Nachtrag zum Budget. Und das Budget ist Sache vom Parlament, beziehungsweise das Parlament hat die Oberhoheit über das Budget. Das ist auch nichts so ungewöhnliches, dass man da immer wieder Nachtragskredit bewilligt. Normalerweise sind das sehr unspektakuläre Sachen. Aber du hast richtig gesagt, also wenn das Parlament jetzt Nein sagt zu dem Nachtrag, dann ändert das nichts an den Verpflichtungen, die der Bundesrat eingegangen ist mit dem Segen von der erwähnten Finanzdelegation. Also die Finanzdelegation, das ist ein theoretisch sehr mächtiges Grüppli. Also die hat die Oberhoheit über alle Finanzangelegenheiten vom Bund. Die ist an dem Sonntag, wo da die Rettungsaktion vollzogen worden ist, befragt worden vom Bundesrat, ob sie da ihre Socke gibt. Das hat sie gegeben. Jetzt muss aus formellen Gründen das Parlament darüber reden. Aber an den Verpflichtungen, die der Bundesrat eingegangen ist, kann das Parlament nichts mehr ändern. Es wäre ein Protestsignal, dass man das Vorgehen nicht gutiert, dass man die ganze Angelegenheit nicht gut heisst, so wie sie abgelaufen ist. Aber die Garantie, die gibt es trotzdem.
Es wäre nicht nur ein Protest, es ist sogar einer. Am Vormittag hat es noch ausgesehen, als würde das Parlament Ja sagen. Der Ständerat hat angefangen zu debattieren. Sehr ausführlich, um nicht zu sagen langfädig. Das Resultat war, ja, wir sind für die Kredit für die UBS. Am frühen Oben hat dann der Nationalrat angefangen zu debattieren und hat dann spät in der Nacht entschieden, wir sagen Nein. Es gibt eine Differenz zwischen den beiden Kammern. Warum sagt der Nationalrat Nein, Fabian?
Im Nationalrat haben die SVP, die SP und die Grünen zusammen eine Mehrheit. Also sie sind stärker als die Parteien der politischen Mitte. Das kommt relativ selten zum Tragen, weil sich die Fraktionen, also namentlich die SVP auf der einen Seite und die SP und die Grünen auf der anderen Seite, natürlich im Normalfall fast nie einig sind. Jetzt ist es in dem Fall so gewesen, dass die drei Fraktionen alle jeweils unterschiedliche Bedingungen formuliert haben für ein Ja zu diesen Kredit. Die Bedingungen sind nicht erfüllt worden und so haben sie dann aus unterschiedlichen Gründen Nein gesagt und das hat dann gelangt, oder zum Resultat dann eben in ein Nein reinzukippen. Man muss aber noch anfügen, es ist noch nicht vorbei. Es setzt jetzt, wie das immer der Fall ist, wenn sich die beiden Ratskammern untereinander nicht einig sind, das Differenzbereinigungsverfahren ein. Für das hat man ja auch extra Zeit eingeplant, jetzt Mittwoch und Donnerstag. Und wenn sich die zwei Kammern nicht einig werden und beide an ihrem jeweiligen Votum festhalten, dann gibt es dann irgendwie so eine sogenannte Einigungskonferenz. Das wird dann zu einem finalen Entscheid führen. Und wenn sich dann immer noch nicht ein Resultat ergibt, wo beide Ratskammern unterstützen, dann erst ist dann der Kredit wirklich durchgefallen. Aber an dem Punkt sind wir im Moment noch nicht. Es ist durchaus denkbar, dass eine von den Fraktionen ihre Position noch wandelt und um man dann am Ende gleich in beiden Ratskammern ein Ja hat.
Und was wäre, wenn?
Ja, juristisch gesehen eben nichts. Allerdings ist es durchaus so, dass man im Finanzdepartement nicht Freude hat an so einem Votum, weil die Angst geht dahin, dass man denkt, dass die Märkte, die UBS könnten bestrafen für so ein Votum. Also so, wenn das, wie das Gefühl rum ist, dass die neue Megabank nicht politisch nicht wirklich gestützt ist und so, dann ist eben die Befürchtung da, dass das Vertrauen von der Finanzmärkte in das neue Grossgebilde erschüttert oder zumindest nicht eben stärkt. Insofern ist es schon nicht so, dass jetzt dass der Karin Keller-Sutter völlig gleichgültig ist, ob da ein Ja oder ein Nein rauskommt. Also jetzt aus Optik von der Verantwortlichen der Behörden wäre es, die hätten am liebsten ein einstimmiges Ja in beiden Ratskammern zu diesen Krediten.
Aber wohlverstanden, wir sind ja im feinstofflichen Bereich. faktisch würde nichts ändern, dass der Bund die UBS zahlt?
Ich wäre sehr zurückhaltend damit, von Feinstofflichem zu reden im Zusammenhang mit diesen Finanzmärkten. Also die Dynamik, die hier entstehen kann, das hat man jetzt bei der CS ja gesehen, die kann eine Bank das Knick brechen. Und zwar effektiv halt einfach allein aufgrund des Umstands, dass man der Lage nicht traut, dass man den Bankmanager nicht traut, dass man den Rahmenbedingungen nicht traut. Also das kann sehr weit reichende Auswirkungen haben, das hat man jetzt gesehen. Und ja, also wenn man dann mal die neue Megabank UBS wird retten müssen, das wird dann nochmal eine andere Geschichte.
Was waren denn die Bedingungen von den einzelnen Fraktionen, wo sie ihr Ja daran geknüpft haben?
Ja, also die SP, die hat eigentlich schon vor geraumer Zeit so eine Reihe von Vorstössen zum Finanzplatz eingereicht. Sie war dann ziemlich sauer gewesen, dass die Vorstösse nicht traktandiert worden sind für die außerordentliche Session. Sie hat darum mit einem Ordnungsantrag verlangt, dass man die Vorstösse auf die Agenda nimmt jetzt in diesen 3 Tagen und darüber abstimmt und es dann natürlich gut heisst. Und andernfalls, das haben sie im Voraus so angekündigt, werden sie die Kredite ablehnen. Die Grünen sagen, sie stimmen nur zu, wenn Nachhaltigkeitsziele jetzt verbunden werden mit dem Ja zu diesen Krediten. Also sie bringen dann auch so eine ökologische Komponente mit ins Spiel. Und ja, die SVP bei der SVP ist insofern ein bisschen speziell, als sie jetzt am Dienstagmorgen eigentlich klar gesagt haben, dass sie die Kredite so oder so ablehnen. Also dort ist es eigentlich gerne nicht mehr um Bedingungen gegangen. Sie haben schon Forderungen im Zusammenhang mit dieser Bankenkrise, aber sie wollen jetzt wirklich ein Zeichen setzen und die Kredite ablehnen. Also von Bedingungen kann man da jetzt eigentlich gerne nicht mehr reden.
Wenn man die jetzt zuhört, Fabian, sind das ja alles noch recht zurückhaltende Forderungen. Vor allem, wenn man sie vergleicht mit den Forderungen, die die gleichen Parteien aufgestellt haben, kurz nach dieser Zwangsfusion. Was haben sie dort wollen, am Anfang?
Man hat natürlich zu einem guten Teil Forderungen wieder aufgewärmt, die schon lange auf dem Tapet gewesen sind und aber sich bis jetzt nicht als mehrheitsfähig erwiesen haben. Also da ist bei den Linken und den Rechten vor allem die Forderung nach einem Trennbankensystem, also dass man jetzt Investmentbanking gesetzlich abspaltet vor Vermögensverwaltung. Es ist auch von SVP aus die Forderung dass es keine Too-Big-to-Fail-Banken mehr geben soll, also dass der Gesetzgeber verhindert, dass Banken entstehen, die so gross sind, dass es eben nicht pleite gehen dürfen, dass es vom Staat gerettet werden müssen. Es ist sehr früh die Forderung aufgehoben, nach Klagen gegen die Verantwortlichen im CS-Management. Das hat man jetzt ja auch aufgenommen, aber eben abgeschwächt in Form von einem Postulat, dass man mal schaut, was kann man überhaupt und geht es überhaupt und wer müsste und so weiter und so fort. Und ein bisschen schmunzeln habe ich dann müssen. Eben so vor allem aus FDP-Reihen ist dann auch bald mal die Forderung gekommen, dass man dem obersten CS-Kader Boni streicht und so. Und das allerdings zu einem Zeitpunkt, wo schon klar war, dass das Management sowieso keinen Bonus erhalten wird für das aktuelle Geschäftsjahr. Also man hat da Sachen gefordert, zum Teil, die im Prinzip schon erfüllt gewesen sind, bis zu einem guten Grad.
Andere Forderungen sind noch viel weiter gegangen und trotzdem haben wir nicht an ihnen festgehalten. Was ist passiert in den letzten 3 Wochen?
Man muss vielleicht so anfangen, oder? Unser Parlament ist in solchen Situationen relativ machtlos. Gleichzeitig erwartet alle, also erwartet auch wir von den Medien und erwartet die Öffentlichkeit, dass sie irgendwie reagieren und irgendetwas sagen. Oder? Und dann geht man mal raus und sagt, wie wir schon 2003 im Parlament forderten, muss jetzt sofort und so weiter und so fort. Also es ist so ein bisschen der Ruf, das implizite Verlangen nach einer schnellen Reaktion da. Das liegt so ein bisschen in unserer Medienlogik. Und wenn man dann mal raus ist mit diesen Forderungen, dann fangen dann so an die Gremientage. Man hat, es kommen dann Leute von der Verwaltung in die Kommission, die einem erklären, warum man nur so und nicht anders hätte können handeln und dass man bei dieser Forderung dann schon genau muss bedenken, uiuiui, dann passiert dann das und das, wenn er so und so macht. Also es kommen dann so die Mechanismen in Gang, die dann für eine sehr schnelle Absenkung von Betriebstemperatur sorgen. Zum Teil eben krebsen dann die Parteien selber zurück und sagen, ja, wir reichen jetzt mal eben ein Postulat ein und so und dann tun wir doch mal ein bisschen prüfen. Und was aber mindestens ebenso wichtig ist, es ist halt auch einfach keine Einigkeit da, oder? Also man hat das exemplarisch gesehen, da bei dieser Forderung vor SVP gegen Too Big to Fail Banken. Also das ist thematisiert worden in der letzten Sitzung vor Nationalrätlichen Wirtschaftskommission. Da hat die SVP die Forderung in Form von einer Motion eingebracht.
Welche Forderung? Ne?
Es ist da darum gegangen, dass der Gesetzgeber soll Grossbanken zerschlagen soll, ein bisschen salopp gesagt. Mhm. Also, dass man Banken, die eben zu gross sind, um sie können pleite gehen lassen, dass man die dazu zwingt, sich entsprechend zu verkleinern, aufzuspalten. Und zuerst hat die SVP innerhalb von der Kommission eine Mehrheit gehabt für die Forderung, weil sie unterstützt worden ist von der SP. Und dann hat im Laufe dieser Sitzung noch die SP dann auf einmal einen Rückkommensantrag gestellt. Also Jacqueline Badran war es konkret, dass man nochmal abstimmt über die Motion. Und dann haben sie dann eine Position gewechselt und gesagt, nein, wir lehnen das jetzt ab. Und dann hat es dann eben keine Mehrheit gegeben für die Motion. Also in dem speziellen Fall ist es so gewesen, dass die SP dann auf einmal gefunden hat, die Forderung, die würde sich auch gegen Zürcher Kantonalbank, gegen Postfinanz und so richten, also gegen Banken, gegen die man politisch eigentlich nicht will vorgehen und darum sind sie dann wieder abgerückt von dem. Aber es zeigt einfach so ein bisschen, die Fraktionen finden sich nicht in solchen Momenten. Also so, gerade so dann auch namentlich die Mitte-Fraktionen, also die Mitte einerseits, die FDP andererseits, aber auch die Grünliberalen neigen dann sowieso fest dazu, zu sagen, ja, also jetzt mal nichts überstürzen, jetzt schauen wir uns das mal in aller Ruhe an und dann entscheiden wir dann, ob und wie und was und so weiter. Und die Polparteien, die liegen halt oft relativ weit auseinander mit ihren Vorstellungen, vor allem wenn es um Details geht. Also häufig ist man sich noch in so den grossen Zeugen einigermaßen einig, aber der verhakt sich dann ineinander wegen Einzelheiten und so. Das Parlament manövriert sich auch selber ein bisschen aus, muss man sagen, weil gerade eben in diesen Krisenfällen spielen irgendwie kommen nicht irgendwelche Mechanismen zum Tragen, wo sie dazu bringt, sich da mal zu finden und da mal mit einer gewissen Einigkeit oder nur schon mit einer Mehrheit eine starke Gegenstimme auftreten zu können gegenüber dem Bundesrat.
Du sagst es ist nicht das erste Mal, wo das so abläuft, dass das Parlament recht viel ankündigt und dann sehr wenig liefert. Grundsätzlich gesprochen, woran liegt denn das?
Also, wenn man es jetzt mal auf das Thema vor Finanzpolitik eingrenzt, muss man schon sagen, dass der Finanzplatz auch wie vor über eine starke Lobby verfügt. Also die Bankerbranche, die ist nach 2008, also da nach der grossen Geschichte mit der UBS, dem Buy-Night-Crash, wo ja dort schon mal ein Eingreifen vom Staat erforderlich gemacht hat, da war die Bankenbranche in der Lage gewesen, gewisse politische Anliegen frühzeitig zu unterbinden, durchaus auch durch geschicktes Lobbying, durch eine gewisse Einflussnahme. Und man hat ja auch gesehen, sie hat auch sehr schnell ihr Selbstbewusstsein wiedergefunden. Ich glaube, es ist ungefähr 3 Jahre nach dem Fall UBS gewesen, dass der seinerzeitige UBS-Präsident Kaspar Filger sich öffentlich so vernehmen lassen hat, dass Politik sich jetzt da bitte nicht so einmischen in das Ganze Bankgeschäft, dass Profis schon wissen, was zu tun ist. Also das ist, muss man sagen, doch eine ziemlich mutige Aussage gewesen, drei Jahre nach dem Fall UBS. Es hat auch ein bisschen Empörung gegeben und so, aber mit Unzer hat durchaus die Stimmung, die dort wieder angefangen hat, Einzug halten im Parlament, ein bisschen auf den Punkt gebracht. So im Sinn von, jetzt bloß nicht überborden mit Regulierung, bloß nicht zu viel beschliessen, verstehen ja eh nichts richtig davon. Jetzt haben wir mal so die Big-to-Fail-Gesetzgebung, die lassen wir jetzt wirken und sie wird dann schon helfen, wenn der Ernstfall wieder eintritt, aber der tretet ja wahrscheinlich gerne nicht mehr, oder? Das war ja so ein bisschen die Haltung gewesen. Und ja, wie man jetzt sieht, hat die Too-Big-to-Fail-Gesetzgebung, wo ja vorgesehen wird, dass man eben so die toxischen Auslandteile vom Geschäft wird zwangsweise abspalten, hat die Gesetzgebung nicht funktioniert, nicht gegriffen. Und ja, es wird interessant sein, um zu sehen, was für eine Dynamik die Debatte jetzt annimmt. Allgemein kann man sagen, ist unser Milizparlament in einer schwierigen Position. Also die Leute, die treffen ihre Entscheidungen zu einem sehr maßgeblichen Anteil auch beruhend auf dem, was ihnen die Experten sagen. Und die Experten sind eben vor allem die Experten in der Verwaltung. Ja, und es ist dann schon nicht so einfach, wenn ein Jurist aus dem Bundesamt für sowieso sagt, es ist so und so und so und das und das und das, könnt ihr nicht beschliessen, weil so und so und so. Also da braucht es schon sehr viel Expertise einerseits und Selbstbewusstsein andererseits, um dann zu finden, nein, das sehen wir anders, das wollen wir jetzt so und so haben. Also der Bundesrat und die Verwaltung, die werden tendenziell oder sind tendenziell in den letzten Jahren immer stärker geworden gegenüber dem Parlament. Sie haben einen riesigen Wissensvorsprung, einen Vorsprung an Expertise. Das macht für unsere Legislative die Arbeit schon nicht einfacher und es macht es vor allem nicht einfacher, um eben als starke Gegenstimme und als Korrektiv auftreten zu können gegenüber dem Bundesrat.
Die Ausrechnungssession, die geht noch bis am Donnerstag. Wenn man sie zulässt und hört, wie wenig inhaltlich beschlossen kann werden vom Parlament, wie wichtig ist denn so eine Session trotzdem?
So eine Session hat natürlich durchaus so eine, wie soll ich sagen, so eine katharsische Wirkung. Also ich denke schon, es ist wichtig, dass eine Demokratie über so einen Vorgang redet. Das Parlament, das ist der Ort, wo Demokratie im Echtzeitformat kann beobachtet werden. Also es ist wenig beschlossen worden oder wird wenig beschlossen in dieser außerordentlichen Session, aber es wird sehr, sehr viel geredet. Also ich will das durchaus natürlich, es hat so etwas sehr Repetitives, wenn man so einer langen Debatte zulässt. Es regen sich alle wahnsinnig auf über das CS-Management und gleichzeitig ist da immer so ein bisschen Tendenz, um sich selber aus der Verantwortung rauszunehmen und zu finden, ja, jetzt schauen wir mal und so. Also gleichzeitig ist es eben wichtig, dass so eine Debatte stattfinden kann. Also ich würde den psychologischen Effekt von so einer Debatte nicht unterschätzen, aber es gibt natürlich noch einen sehr spannenden Entscheid, der jetzt nicht behandelt worden ist, weil es nicht Sache ist von der Ratspläne, um über das zu entscheiden. Das ist die Frage, soll es eine parlamentarische Untersuchungskommission geben, eine sogenannte PUC. Das ist das stärkste Instrument, das das Parlament hat. Also dann setzt man so eine kleine Gruppe von Parlamentarierinnen und Parlamentariern ein, die dann wirklich das Ganze könnt gründlich untersuchen können. Wer hat was gewusst? Was ist wie wann passiert? Und der Bundesrat darf denen nichts vorenthalten. Also er muss da wirklich mit allen Geheimprotokollen rausrücken. Aus so einer PUC raus können sich dann schon sehr spannende Sachen ergeben. Eben, man kann erinnern an die PUC Ende der 80er Jahre, wo die Affäre Kopp untersucht hat und dann im Zuge dessen auf die ganze unschöne Geschichte mit den Fischen, also mit der Bespitzelung von politisch verdächtigen Suspekt durch den Staatsschutz gestoßen ist. Der Entscheid jetzt im Fall CS ist noch ausstehend. Das Büro vom Nationalrat, also so quasi so die administrative Führung vom Nationalrat, die hat gesagt, dass sie so einen Puck wünscht. Jetzt ist dann das Büro vom Ständerat am Zug, um zu sagen, ob sie die Unterstützung teilen. Das wird voraussichtlich im Mai der Fall sein, dass der Entscheid kommt. Und das könnte dann durchaus handfeste Folgen haben. Wenn sich das Parlament jetzt da mal könnte zusammenraufen zu einer Mehrheit, um selber handeln und dann so einen Puck einsetzt, da darf man dann mit grosser Spannung die Ergebnisse abwarten.
Danke, Fabian.
Danke dir, Philipp.
Für all die, die noch mehr wissen wollen zur außerordentlichen Session, verlinken wir die Berichterstattung von uns im Episodenbeschreibung verlinken. Und dann sagen wir Danke fürs Zuhören. Das war sie, unsere aktuelle Folge zur außerordentlichen Session von den beiden Röten im Fall Credit Suisse. Mein Name ist Philipp Lohse und ich habe geschwätzt mit Fabian Renz, dem Bundeshauschef der Medien. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.